Hallihallo, herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge, die wir schon ungefähr 20 Mal angefangen haben, weil wir beide ein bisschen zu aufgeregt sind.
Und weil ich zu viel Füllwörter benutze?
Ja, es macht nichts. Du kannst ruhig einmal M sagen. Wir schneiden das raus, macht nichts.
Einmal darf ich sagen?
Ja, oder auch einmal jeden Satz.
Ja, wahrscheinlich eher das.
Okay, was machen wir hier?
Ein Podcast von uns beiden, für uns beide und alle, die es interessiert.
Hast du das Gefühl, es gibt schon zu viele Podcasts auf der Welt?
Ich glaube, es gibt sehr viele Podcasts und mein Imposter-Syndrom, das kickt ganz ordentlich.
Dein Imposter-Syndrom macht nichts. Ich finde auch, ich neige auch dazu, immer zu denken, es gibt schon so viel von allem und wer will uns schon zuhören? Aber erstmal haben unsere Freunde gesagt, sie würden uns gerne zuhören wollen und das ist auch schon mal, wir haben schon mal 4 HörerInnen und ich glaube auch, wenn man nicht ein bisschen an sich glaubt, dann glaubt ja auch niemand anders an einen. Deswegen Richtig. Machen wir das jetzt. Und außerdem auch, weil ich einfach so gerne rede.
Richtig, und die Instagram-Snippets, die reichen eben nicht aus. Deswegen hast du mich jetzt hier beauftragt, mit dir mir das intensiver anzuhören, was du zu erzählen hast.
Du hörst ja das eh schon immer den ganzen Tag an. Aber deswegen appreciate ich das doppelt, dass du dir das jetzt auch noch einfach so anhörst.
Und dann muss ich es auch noch schneiden. Dann muss ich es mir 1000-mal anhören.
Ja, ist doch schön.
Und dann höre ich es mir auf dem Weg zur Arbeit an.
Ist doch doppelt schön.
Ich glaube, da rollen sich einem die Fußnägel auf, wenn man seinen eigenen Podcast hören muss.
Wir haben beide relativ viel zu sagen. Lukas ist ein richtig krasser Klugscheißer. Ich weiß einfach gerne Dinge. Und das ist eine Kombi, in der man sich einfach immer viel zu erzählen hat. Unsere Art der Romantik besteht daraus, uns gegenseitig Infos zu füttern. Wie so Vögel, die das aufnehmen, wiederkauen und sich gegenseitig den Kopf stopfen. Manchmal auch gegen unseren Willen. Manchmal erzählst du mir Sachen, die ich gar nicht wissen wollte.
Und dann hörst du aber auch meistens nicht zu.
Das, ja, okay, das schon auch.
Ich glaube, die Dinge, die ich dir alle erzähle, ich glaube, es ist gar nicht so unausgeglichen, aber das, was du bewusst aufnimmst, ist vielleicht 20% von dem, was ich dir erzähle.
Ja, ich habe einfach Schwierigkeiten beim Zuhören manchmal. Aber ich finde es ganz toll. Ich liebe dich ja auch dafür, dass du immer so viel weißt. Vielleicht ist es mein Kink. Knowledge Kink.
In den ersten 3 Minuten haben wir schon einen Kink hier gedroppt.
Ja, die Leute müssen wissen, worum es hier geht. Und wir haben gedacht, dass wir gerne miteinander über solche Themen reden. Über Themen grundsätzlich, das ist ja schon mal die erste Grundlage für einen Podcast. Und die zweite Grundlage ist, dass man auch Themen hat. Und wir haben Themen. Lukas ist Therapeut, wird Therapeut, er ist Psychologe. Ich bin Politikwissenschaftlerin. Ich mache sowieso ganz viel auf Insta, wo ich 1000 Sachen erzähle. Und außerdem sind wir schon richtig lange zusammen. Wie lange?
Über 10 Jahre.
Fast 11. 11, in 2 Wochen 11. Und wir sind jetzt mittlerweile fast ein Jahr verheiratet. Und da hat man sich einiges zu erzählen und auch anderen einiges darüber zu erzählen, wie das so ist, 11 Jahre mit der gleichen Person zusammen zu sein.
Da erlebt man was.
Richtig. Und deswegen haben wir gedacht, das, was wir so erlebt haben und das, was wir so wissen, das geben wir jetzt an euch weiter. Und wir hoffen, dass ihr da was daraus mitnehmen könnt. Und wir hoffen natürlich auch, dass es ein bisschen interaktiv wird, dass wir euch mal eine Frage stellen und dann darauf antworten können und sowas, oder?
Ja.
Möchte ich auch von den anderen was lernen.
Auch mal interagieren mit der Community.
Community. Okay. Dann leg mal los. Was ist das Thema für heute?
Das heutige Thema ist Ehevertrag. Und wir haben einen. Es gibt viele, viele Mythen und Unklarheiten und wir wollen darüber aufklären. Das aus einer psychologischen Perspektive beleuchten, auch aus einer feministischen Perspektive und auch ganz sachlich einfach mal.
Ganz sachlich einfach mal, richtig. Es ist alles sachlich, genau genommen. Also auch feministische Themen. Auch wenn Jürgen55 in meinen Kommentaren das nicht glaubt, Feminismus ist auch ein sachliches Thema. Da geht es um sachliche, wichtige, wissenschaftlich nachvollziehbare Themen. Aber nun gut, ist ein anderes Thema jetzt. Ja, wir reden jetzt über Ehevertrag. Du hast es schon gesagt, wir haben einen. Und hast du das Gefühl, eine von uns beiden war da irgendwie mehr überzeugt von? Oder?
Nee, das wollten wir beide. Es gibt ja dieses hartnäckige Gerücht, dass da irgendwer über den Tisch gezogen wird. Da kann man gleich widerlegen, das
ist gar nicht erlaubt.
Ist gar nicht erlaubt. Und auch wenn der Ehevertrag 30, 40 Jahre alt ist, wird dann im Falle der Scheidung auch nochmal geguckt, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, ob das überhaupt noch rechtens ist, sodass da niemand übervorteilt wird. Und deswegen ist das eine ganz gute Sache.
Richtig, ich glaube, das ist eines so der ersten großen Gerüchte oder Stigmata über dieses Thema, dass es halt hauptsächlich irgendwie Frauen wollen, damit sie besser wegkommen am Ende, dem Mann das Geld aus der Tasche ziehen und solche richtig merkwürdigen Ideen. Aber es geht nicht, juristisch nicht.
Richtig, und das Einzige, was ist einfach eine faire Sache. Es gibt ja sehr weitläufig bekannt, dass Frauen den Hauptteil der Care-Arbeit leisten, der ja nicht vergütet wird. Was bedeutet, dass es kein erstens kein Geld gibt und zweitens der Karriereweg meistens unterbrochen wird. Es wird oft werden Frauen im, sagen wir mal, gebärfähigen Alter oder gebärfähige Personen im gebärfähigen Alter werden nicht eingestellt oder weniger befördert, aus Sorge, dass sie jetzt bald eine Schwangerschaftspause haben. Und wenn dann die Schwangerschaftspause wirklich kommt mit Elternzeit, ist man da ja auch einige Jahre erstmal raus aus dem Beruf. Und um diese Karrierenachteile, die eben gebärende Personen haben, auszugleichen, dass man am Ende beide am Ende der Ehe sehr gut dastehen, dafür gibt es eben Eheverträge.
Ja, ich finde auch, das haben wir auch schon ganz oft gesagt, dass, also man erstmal, man unterschreibt ja ohnehin einen Vertrag bei der Ehe. Also dieses Vorurteil, dass wer einen Vertrag unterschreibt, der liebt sich nicht, das ist einfach Quatsch, weil wenn man heiratet, unterschreibt man einen Vertrag, einen vom Staat vorgegebenen Vertrag. Und ein Ehevertrag ist nichts anderes, als diesen Vertrag anzupassen. Also jeder von euch unterschreibt einen Ehevertrag, genau genommen. Und nur die Paare, die eben dann das nochmal getrennt beim Notar anpassen an ihre eigene spezielle Situation. Die haben halt dann offiziellen Ehevertrag, aber im Grunde haben wir den alle. Und was, glaube ich, auch ganz viele nicht wissen, ist, dass gerade wenn man unterschiedlich viel verdient, das umso wichtiger ist. Also ich habe das Gefühl, manchmal ist das so ein Ding, was irgendwie nur für reiche Leute angeblich sein soll. Aber das stimmt nicht. Also auch wenn man vielleicht beide eher als geringverdienende starten oder vielleicht eine sogar selbstständig ist, dann ist es besonders wichtig. Es ist wirklich für jedes Paar, das heiraten möchte, eine richtig gute Idee. Aber man muss dazu sagen, ein Ehevertrag kostet natürlich auch Geld und das ist angepasst an das Gesamtvermögen, das das Paar hat. Also wenn man nicht so viel hat, dann muss man auch nicht so viel zahlen, aber nichtsdestotrotz ein bisschen zahlt man immer für den Notar und die ganzen Themen. Und deswegen, wenn es jetzt gerade noch nicht möglich ist, wenn man jetzt gerade noch nicht die Mittel hat, man kann den Ehevertrag auch nach Eheschließung noch unterschreiben, schließen, genau. Nur,
gut zu wissen.
Nur was der Notar uns gesagt hat, was nicht so gern gesehen ist, ist, dass wenn man das genau so 2 Tage nach der Hochzeit macht oder 2 Tage vorher, weil dann ist immer ein bisschen schwierig, ob da nicht vielleicht doch irgendwie noch jemand reingequatscht hat oder so ein bisschen Erpressung unterwegs ist, weil da ist der Gesetzgeber sehr, sehr streng. Der überwacht ganz genau, ob das für irgendwen vielleicht zum Nachteil ausgelegt werden kann oder irgendwie unfair gehandhabt wird. Was hast du das Gefühl gehabt, wir haben irgendwie viel Backlash bekommen, bevor wir es unterschrieben? Also wenn wir davon erzählt haben, dass wir es machen wollen?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, da waren unser Freundes- und Bekanntenkreis relativ aufgeklärt, beziehungsweise offen für oder ja.
Ja, ich habe, also das Romantikargument kam ein paar Mal, also dass man, wenn man halt einen Ehevertrag unterschreibt, ja davon ausgeht, dass man sich trennt.
Ja, Verträge sind ja zum Vertragen da.
Ja, aber also es stimmt ja schon. Und,
ja. Aber es ist auch sinnvoll, sich für alle Eventualitäten abzusichern. Man weiß nie, was das Leben bringt. So nüchtern muss man sein. Also, da muss man das betrachten, meiner Meinung nach. Die meisten Ehen, wenn mich nicht alles täuscht, werden geschieden.
Nee, ein Drittel ungefähr.
Nur ein Drittel?
Mhm.
Naja. In unserem Umkreis, in unserem Umkreis wurden die meisten Ehen geschieden.
Das stimmt.
Und wir haben gesehen, was dann passiert, wenn es eben keinen Ehevertrag gab oder da gibt's, wenn man sich eben dann nach 20, 30 Jahren vielleicht nicht mehr so gut versteht und da der Groll groß ist, dann ist es besonders schwer, sich dann noch gütlich zu einigen und darunter leiden dann alle Beteiligten, vor allem
Kinder,
ja. Andere Verwandte vielleicht auch, aber besonders die Kinder kriegen das mit, egal wie alt die sind. Und das wollen wir nicht.
Man muss aber auch dazu sagen, dass es natürlich auch unserer Beziehungsphilosophie entspricht, weil wir haben immer gesagt, so für immer ist nicht so unser Ding. Das hat jetzt schon richtig lange so gehalten. Aber wir wollten nie in einer Beziehung sein, in der man das Gefühl hat, man ist dem anderen irgendwie was schuldig oder dass Zukunftspläne so eine Art Zwang werden oder Verpflichtung. Es war uns beiden immer ganz wichtig, dass man zwar von 10, 20, 30 Jahren sprechen kann und wir malen uns ja auch ständig irgendwie unsere Zukunft aus und solche Themen, aber dass die andere Person oder auch man selber nie das Gefühl haben muss, okay, ich habe mich jetzt hier dafür entschieden und das muss jetzt für immer so bleiben, weil ich habe das Gefühl, das hat auch viele Menschen über sehr lange Zeit sehr unglücklich gemacht, dieser Gedanke.
In der Ehe bleiben zu müssen.
Ja, oder in einer Beziehung.
Das mag sein. Aber das hat ja mit dem Ehevertrag nicht so viel zu tun.
Doch, weil wir vor einer Trennung oder vor einer Scheidung jetzt in diesem Fall keine Angst haben. Also ich empfinde es nicht als unromantisch, davon auszugehen, dass es sein könnte, dass wir nicht für immer zusammenbleiben. Sondern ich wünsche dir Freiheit und mir Freiheit und ich wünsche uns beiden, dass wir uns jeden Tag neu entscheiden, miteinander zusammen zu sein und nicht, weil ich vor 10 Jahren vielleicht mal irgendwas unterschrieben habe.
Ja, das ist sehr romantisch. Fand das eine Liebeserklärung?
Ja, das war eine Liebeserklärung, mein Schatz.
Und ich finde, der Ehevertrag gibt einem ja auch so ein bisschen diese, nimmt einem ja die Sorge, was ist denn jetzt, wenn ich mich trenne? Wie ist das finanziell geregelt? Wie sieht das aus? Also es gibt einem ja so ein bisschen auch eine Freiheit zurück, zu sagen, okay, ich kann mich jetzt trennen, ohne dass ich große finanzielle Einbußen habe oder wir jetzt erstmal alles aufteilen müssen, weil es ist eben schon geklärt. Es muss dann nochmal klar vor ein Gericht. Das muss nochmal gucken, ob das alles noch so zeitgemäß ist, was wir damals besprochen haben. Aber da ist auf jeden Fall schon mal ein großer Teil geklärt, der, glaube ich, bei einer Trennung oder wenn man sich überlegt, sich zu trennen, da einen belasten kann.
Ja, okay, wir haben jetzt ganz viel über das Thema Ehevertrag an sich geredet. Wollen wir mal so die juristische Seite beleuchten? Man muss dazu sagen, wir sind beide offensichtlich keine Juristen.
Nee, aber du hast mal 2 Trimester Jura studiert.
Ja, das stimmt, das war nicht so erfolgreich. Aber an einer guten Uni. Vielleicht ist noch was hängen geblieben. Aber wir haben es ja jetzt nochmal mit dem Notar schon mal durchgesprochen. Und deswegen dachten wir, erzählen wir euch ein bisschen, was wir da besprochen haben und was man da grundsätzlich bespricht. Das sind eigentlich nämlich nur 3 Sachen. Nämlich das allererste ist der Güterstand. Was macht man da?
Gute Frage. Bei dem Güterstand, wenn mich nicht alles täuscht, wird geguckt, was man gerade so hat zum Zeitpunkt der Eheschließung.
Ja, naja, also man guckt, wie man sich darüber einig werden will, was man mit dem, was man hat und was man noch dazu bekommt, umgehen möchte. Und es gibt da 3 Möglichkeiten. Und zum einen gibt es da die Zugewinngemeinschaft. Und das ist das, was quasi jeder hat, wenn er eine Eheschließung eingeht. Und das bedeutet, dass alles, was du während der Ehe erwirtschaftest, aufgeteilt wird. Also du verdienst 100.000 und ich verdiene 10.000 im Jahr. Und am Ende wird das, glaube ich, einigermaßen gleich aufgeteilt. Und meiner Meinung nach gilt das auch für die Dinge, die man vor der Ehe, also was man mit in die Ehe eingebracht hat sozusagen. Also wenn jetzt jemand von uns eine Immobilie hat oder schon ein ganz hohes Vermögen oder irgendwie sonst was, dann wird das auch mit aufgeteilt.
Nee, nur das, was das an Gewinn, also was es an Wert dazu gewinnt. Also die Immobilie kostet, ich habe eine Immobilie, die 100.000 Euro wert ist. Mhm. Wir gehen in die Ehe. Der Immobilienmarkt entwickelt sich so, wie er sich jetzt gerade entwickelt. Mhm. Und zum Zeitpunkt der Scheidung ist diese Immobilie 200.000 Euro wert. Dann muss ich mit dir diese 100.000 Euro zugewinnen, ja, aufteilen. Und wenn ich diese 50.000 Euro, die dir dann zustehen, nicht
in Cash habe,
in Cash habe, müsste ich die Wohnung verkaufen und das ist nicht im Sinne der, wie heißt das?
Kinder?
Es ist, ja, auch im Sinne der Kinder ist es nicht, aber es ist auch nicht im Sinne des Werterhaltes, weil eine Wohnung zu verkaufen zu müssen, das treibt den Preis nach unten und es ist besser, sowas quasi zu behalten.
Ja.
Und um sowas zu verhindern, kann man das ihr Vertrag eben regeln, dass das dann bei dem bleibt, dem es vorher gehört hat oder dass es gleich an die Kinder geht oder was auch
immer. Lass uns das geordnet machen. Also das war ja die Zugewinngemeinschaft, das ist der Standard quasi. Dann gibt es noch die Option der Gütertrennung, dafür kann man sich auch entscheiden und das bedeutet dann wirklich, jeder hat nur das, was ihm selber gehört, also als wäre man quasi nicht verheiratet. Und da haben wir uns dagegen entschieden, weil das ist nicht unsere Vorstellung von Ehe und Beziehung und schon gar nicht, wenn irgendwie Kinder involviert sind.
Richtig.
Das ist für allem, für Paare hat der Notar gesagt, die vielleicht schon älter sind, die vielleicht am Ende ihres Lebens nochmal heiraten, die gar nicht möchten, dass sie so doll miteinander verstrickt sind. Und das, was wir gemacht haben, ist die modifizierte Zugewinngemeinschaft. Das heißt quasi diese Idee, dass alles, was während der Ehe erwirtschaftet wird, aufgeteilt wird, nur mit individuellen Anpassungen. Und individuell bedeutet wirklich individuell. Also ihr könnt einfach alles, was ihr für wichtig erachtet oder was ihr nicht mit in die Ehe reinbringen möchtet oder wo ihr nicht möchtet, dass da die Wertsteigerung mit, also das können eure Luxushandtaschen sein, das können Immobilien sein, das können irgendwie Erbe von Omi sein oder sonst was oder Erbe von Omi, das noch kommen wird.
Ganz wichtig, auch Pokémon-Karten.
Oder Pokémon-Karten. Das könnt ihr da alles mit dem Notar besprechen. Und das ist jetzt auch nochmal der Hinweis. Wir wussten das alles vorher auch nicht wirklich. Wir haben uns natürlich ein bisschen belesen dazu und wir haben ein bisschen mit unseren Eltern gesprochen, was überhaupt an Vermögenswerten wichtig sind oder welche wir haben oder vielleicht auch nicht haben. Aber alles andere bespricht ein guter Notar mit euch. Unser war sehr nett. Der hat es sehr langsam, sehr ausführlich erklärt. Dem war auch sehr wichtig, auf das Thema Care-Arbeit zum Beispiel einzugehen. Und da muss man überhaupt keine Angst haben. Also ihr müsst wirklich, ihr solltet wissen, was sind eure Vermögenswerte und was verdient ihr und was werdet ihr vielleicht verdienen. Aber ihr müsst den ganzen juristischen Kram absolut nicht wissen. Und wenn ihr das Gefühl habt, euch wird das nicht gut genug erklärt, dann wechselt den Notar, weil davon gibt es genug und ihr seid nicht verpflichtet, zu irgendeinem bestimmten zu gehen.
Das stimmt.
Genau. Genau, also das ist der Güterschein, da haben wir die modifizierte Zugewinngemeinschaft gewählt. Das hat auch was damit zu tun, dass wir aus unterschiedlichen Backgrounds sozusagen kommen, was die Vermögenswerte angeht. Das ist auch relativ wichtig, aber das ist vor allem wichtig für den zweiten Punkt, nämlich Unterhalt. Unterhalt nach der Scheidung. Das ist nämlich auch gar nicht so leicht, wie man das vielleicht denkt. Ohne Vertrag ist es nämlich so, dass der wirtschaftlich schwächere Partner, und das ist in unserem Fall Lukas, Anspruch auf nachehelichen Unterhalt haben kann. Das ist dann besonders blöd im Fall, wenn der vorher schon wirtschaftlich schwächere Partner dann auch noch eine Person ist, die ein Kind bekommt. Weil natürlich, du hast dann vielleicht eh schon nicht so viel wie dein Partner oder verdienst nicht so viel, hast dann noch die Verluste, die wir eben schon besprochen haben und dann kriegst du zwar Unterhalt, aber der ist halt dann vom Gesetzgeber geregelt und nicht unbedingt fair, weil... Wenn du jetzt zum Beispiel einen Partner hast, der sehr, sehr erfolgreich Geld verdient, dann funktioniert das immer nur, immer wirklich, ohne Ausnahme, wenn es jemanden gibt, der Kinder, Haushalt und Sonstiges regelt. Das habe ich live gesehen bei meinen Eltern, aber das habe ich auch schon live bei ganz, 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 ganz vielen anderen Familien gesehen. Man kann nicht 70, 80 Stunden die Woche arbeiten oder immer auf Geschäftsreise sein oder sonst irgendwas tun, wenn es nicht zu Hause jemanden gibt, der in die Wäsche wäscht, der die Kinder in die Schule bringt, was auch immer.
Wenn das in dem Fall dann der andere Ehepartner, Ehepartnerin ist, ist natürlich kann man das auch outsourcen, dann ist es irrelevant, wenn beide ihre Karriere gleichwertig nachgehen können, aber
das ist in der Theorie
so häufig vertreten.
Richtig. Und im Vertrag kann man Unterhaltsansprüche begrenzen oder ausschließen. Das muss allerdings fair sein. Also bei sehr unterschiedlichen Vermögensstandpunkten kann man nicht einfach sagen, ich werde aber niemals Unterhalt zahlen, das geht so nicht. Man muss dafür sorgen, dass der Partner gut dasteht nach einer Scheidung. Man kann aber natürlich das irgendwie begrenzen. Man kann das meiner Meinung nach auch nochmal genauer anpassen, an was das geknüpft ist, das weiß ich aber nicht. Wir haben das nicht gemacht, weil wir gesagt haben, ich stehe vor der Ehe schon besser da, ich muss mir vermutlich auch in Zukunft nicht so große Sorgen machen und Lukas wird zwar vielleicht in Elternzeit gehen, aber gerade als selbstständiger Therapeut ist er nicht so sehr abhängig von der Karriereleiter, das wird ihm vermutlich nicht große Nachteile bringen und deswegen haben wir darauf verzichtet, das irgendwie außerordentlich zu regeln.
Ja, wir vertrauen da auf den Gesetzgeber und haben da das ausgelassen. Das kann man aber auch noch nachträglich, meine ich.
Ja, man kann alles noch ändern und anpassen.
Ja.
Ja. So,
und das Wort, was ich vorhin gesucht habe, ist sittenwidrig. Der Vertrag darf nicht sittenwidrig sein.
Ja, also das, was wir gesagt haben, nicht unfair. Ja, genau. So, und der letzte Punkt ist der Versorgungsausgleich. Das ist die Rente. Und das ist auch was zum Beispiel ältere Paare, die sich noch für eine Ehe entschieden, auch meistens noch anpassen, weil sie eben sagen so, nee, ich habe alles schon selber geregelt und ich muss ja jetzt nicht von meinem Mann irgendwie noch Altersvorsorge oder sonst irgendwas bekommen.
Man sammelt nämlich so Rentenpunkte und die können geteilt werden, wenn man das möchte. Oder auch nicht möchte. Wenn man das nicht regelt, dann wird es geteilt. Und das muss man dann vertraglich regeln. Und wie du schon sagst, wenn jemand in der zweiten oder dritten Ehe ist und schon 40, 50 Jahre, 60 Jahre alt ist und dann nochmal heiratet, dann ist das eher relevant. Wir haben das auch ausgeklammert.
Ja, genau. Also, was du gesagt hast, wir haben das ausgeklammert, das war für uns nicht so relevant. Vertrauen wir auf den Gesetzgeber. So, und jetzt gibt es noch eine Sonderregelung für Unternehmen und Selbstständige. Das bin ja quasi auch ich. Allerdings haben wir das zu dem Zeitpunkt vom Ehevertrag auch nicht anders geregelt. Aber gerade wenn man ein Unternehmen hat, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, in Ehevertrag einzugehen, weil dann einfach super wichtig ist zu klären, wem gehört das, was ist auch in einem Insolvenzverwehr haftet da und solche Themen. Das muss auch gar nicht unbedingt mit der Scheidung zusammenhängen. Das ist einfach super wichtig, dass das geklärt ist. Aber das hat zu dem Zeitpunkt für uns noch nicht so große Relevanz gehabt. Also unterm Strich, das, was für uns besonders wichtig war, war die modifizierte Zugewinngemeinschaft, zu entscheiden, was ist mit den Vermögenswerten, die ich mit in die Ehe bringe, was passiert, wenn wir uns trennen, was passiert, keine Ahnung, jetzt angenommen eine Immobilie, muss ich dann verkaufen, damit ich dich da auszahlen kann oder kann ich dann mit den Kindern drin wohnen bleiben, wenn denn überhaupt jemals Kinder im Spiel sein sollten. Wie gesagt,
das muss man auch alles regelmäßig anpassen.
Richtig.
Ich glaube, das müssen wir tatsächlich machen, wenn du jetzt deine eigene quasi Firma hast.
Ja, noch kleine Unternehmen, glaube ich, untersteht noch anderen Regelungen, aber ja.
Könnte man prüfen, aber auch als Beispiel, wenn man da Veränderungen hat, wenn man eine GmbH gründet oder wenn man, wie ich, irgendwann vielleicht eine eigene Praxis eröffne und dann auch Unternehmer quasi bin, dann ist es sinnvoll, das aufzunehmen und festzulegen, wie das dann im Scheidungsfall angepasst wird.
Mir hat das richtig viel Spaß gemacht mit dem Ehevertrag, das Unterschreiben. So, ich fand, das war, also wir haben das natürlich vor der Hochzeit gemacht und ich fand, das war schon richtig so.
Es war was Offizielles, ne? Also es war halt so, okay, jetzt wird es halt wirklich ernst.
Aber ich fand das irgendwie schön, sich da auch. Für mich hatte das eher einen romantischen Touch, dass wir gesagt haben, wir kümmern uns umeinander, auch für die Zukunft und für das, was nach der Ehe kommt, im Zweifel.
In dem Zuge haben wir ja auch unsere Versorgungsvollmachten.
Vorsorgevollmachten,
genau.
Und die Patientenverfügung und sowas.
Genau.
Ja.
Sowas sehr Erwachsenes.
Ja, das ist, ja, also so Patientenverfügung, das finde ich, ist, das ist schon heftig, weil man ja, also da redet man nicht mehr über Scheidung, sondern über, dass schwere, einer gar nicht mehr da ist.
Oder schwere Erkrankungen. Ja. Also das kann ja bei einem Unfall schnell passieren.
Ja.
Und das kann man auch schon, das ist ein eigenes Thema, das kann man natürlich auch schon, wenn man eine langjährige Beziehung eingegangen ist und sich da sicher fühlt, kann man das auch ohne Ehevertrag, kann man sich gegenseitig Vorsorgevollmachten ausstellen oder Patientenverfügung.
Ja, auch das geht auch mit Freundinnen. Also genau. Man muss dafür in keiner Beziehung sein, man muss auch nicht zusammen wohnen oder sonst was.
Richtig.
Das finde ich auch, ich finde, da wird viel zu wenig drüber geredet. Das ist so wichtig, dass man auch ja damit seinen eigenen Willen ausdrückt und vor allem so die Verantwortung von Freundinnen und Familien nimmt, wenn halt irgendwas passiert, dass die das nicht entscheiden müssen, sondern dass halt alle deinen Willen kennen.
Richtig.
Das finde ich auch nochmal ein richtig wichtiges Thema. Das ist zwar, also es war deutlich weniger spaßig als der Ehevertrag. Ich finde, das hat, also es ist einem irgendwie näher gegangen, weil es auch sehr explizit alles beschrieben wird, natürlich alle Fälle. Aber ich finde, das war auch so wichtig und gibt einem ganz viel Ruhe irgendwie.
Ja.
Ja. Okay. Reden wir über das Thema Psychologie. Warum redet nie jemand über Eheverträge?
Ja, das haben wir ja schon so ein bisschen angekratzt. Das ist ja erstmal nicht sonderlich romantisch, sich um den Trennungsfall zu kümmern.
Gesellschaftlich gesehen.
Ja. Und wenn man sich, sag ich mal, 4 Monate später die ewige Liebe verspricht, vom Standesamt oder in der Kirche oder in der freien Trauung oder wo auch immer, und man 3 Monate vorher darüber gesprochen hat, was passiert, wenn man sich trennt, das passt halt nicht so richtig zusammen und deswegen verdrängen das viele Leute.
Mhm.
Dieses Thema, aber nichtsdestotrotz ist das wichtig. Für manche, in manchen Beziehungen ist es vielleicht auch unangenehm, über Geld zu sprechen, wenn man vielleicht noch nicht ganz so lange zusammen ist und es dem einen vielleicht gar nicht bewusst ist, dass der andere relativ vermögend ist. Das ist dann natürlich auch wieder die Frage, wie viel Vertrauen gibt es da in dieser Beziehung, wie sinnvoll ist das überhaupt, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, du meinst so dieses emotionale Thema, dass man Angst hat, das irgendwie anzusprechen. Also ich bin mir relativ sicher, es gibt viele Paare, die reden nie über das Thema Trennung und schon gar nicht über das Thema Scheidung. Und wenn man dann der Erste ist, der irgendwie sagt so, hey, ich möchte einen Ehevertrag, dann kann das ja schnell so wirken, als wenn man die Person, die eher die Trennung möchte oder die sich das vorstellen kann.
Ja, da hilft dann natürlich nur vertrauensvolle Gespräche und der Austausch von den eigenen Überzeugungen und den Motiven, die dahinter stecken, dass eben solche Annahmen nicht entstehen, dass man denkt, der andere möchte sich jetzt trennen und bereitet da jetzt schon mal alles vor, sondern dass es einfach vielleicht eine sehr rationale und vernünftige Entscheidung ist, über die man sprechen sollte.
Ich finde, was ich als Tipp damit geben würde, wäre, dass man kennt ja seinen Partner. Und wenn ich zum Beispiel wüsste, dass für dich das ein schwieriges Thema ist, ich hätte das halt komplett rational erklärt. Also ich hätte dir halt Studien vorgelegt, wie hoch die Scheidungsrate ist oder was das bringen kann oder was auch immer. Und weil ich weiß, dass du einfach ein richtig rationaler Mensch bist. Aber wenn ich weiß, dass du zum Beispiel super schnell verunsichert bist oder eher ein emotionaler Typ, dann hätte ich zum Beispiel eher erklärt, dass es aus meiner Sicht ganz viel mit Liebe und mit Fürsorge zu tun hat, weil ich zum Beispiel, also so habe ich das zumindest empfunden, wenn wir auch beim Notar irgendwas erklärt haben, haben wir immer gesagt, ja, was weiß ich, wie ich in 20 Jahren bin, wie ich in 20 Jahren mit dir umgehe. Und wir haben eigentlich nicht davon geredet, so, ja, vielleicht bist du irgendwann mal scheiße, sondern vielleicht bin ich irgendwann mal scheiße.
Und es ist ja auch viel, viel Liebe und Vertrauen, sage ich mal, da oder Zuneigung da, dass man auch daran denkt, was ist, wenn die Liebe nicht mehr da ist. Sondern wenn man auch darüber hinaus nachdenkt, ich möchte auch auch wenn die Liebe weg ist, möchte ich, dass es dir gut geht, weil du mir eben so wichtig bist. Also es ist vielleicht auch ein ganz großer Liebesbeweis, dass man darüber sprechen möchte oder dass das klären möchte. So könnte man das auch verkaufen.
Ja, das finde ich auch.
Oder nicht, was heißt verkaufen, sondern wenn man es so fühlt, dann muss man es ja nicht verkaufen. Dann ist es ja einfach nur eine Darstellung der Gegebenheiten, wie sie eben sind. Und
ja, das finde ich auch. Und vielleicht noch abschließend, weil ich dazu auf Insta richtig oft Fragen bekomme, so das Thema Vergütung von Care-Arbeit. Das ist natürlich nicht im Ehevertrag geregelt. Ich bin mir relativ sicher, man kann notariell ungefähr alles hinzufügen und könnte das noch irgendwie da unterbringen. Das ist bei uns aber auf jeden Fall nicht geregelt. Wie haben wir vor, das zu machen, gerade wenn Kinder da sind? Und warum glauben wir überhaupt, dass das wichtig ist, dass das irgendwie berücksichtigt wird?
Wir haben uns überlegt, so ein Modell zu nutzen. Das ist mir das erste Mal untergekommen, ich glaube, von Marie Nasemann und ihrem Mann.
Ja, schon richtig lange her.
Schon relativ lange her. Die machen das auch. Das haben die, glaube ich, auch in deren Podcast oder irgendwo mal erzählt. Dass wir ein Gemeinschaftskonto haben und jeder sein eigenes Konto. Und die Löhne, die wir erhalten aus selbstständiger Arbeit und angestellter Arbeit, die werden auf dieses gemeinschaftliche Konto einbezahlt. Da wird dann
zu 100%.
Zu 100%, genau. Ja. Da werden dann alle Fixkosten mitbezahlt, alles, was das alltägliche Leben betrifft, Miete und so weiter und so fort. Und auch es wird gemeinsam gespart und investiert. Und darüber können wir auch mal eine Folge machen, wie man das vielleicht schlau macht. Und dann von dem Geld, was davon jetzt noch übrig bleibt, wenn Fixkosten weg sind, wenn gespart wurde, dann bekommt jeder noch ein sogenanntes so ein Taschengeld, mit dem er dann machen kann, was er möchte. Damit kann man shoppen gehen.
Oder selber auch noch private weitere Altersvorsorge.
Richtig.
Ja.
Genau. Und das ist ein Modell, was eben dazu führt, dass auch die Person, die die Care-Arbeit leistet, sozusagen entlohnt wird oder keine Nachteile hat, dadurch, dass sie im Moment weniger verdient oder gar nichts verdient. Das kommt ja darauf an, ob man dann Elterngeld bekommt oder als Selbstständige dann gar kein Geld. Und das sichert einen so gegenseitig ab und führt auch dazu, dass wenn man sich dann scheidet, eben auf diesem Gemeinschaftskonto
scheiden lässt.
Ja, wenn sich die Wege scheiden, wenn man sich dann, das ist das Verb scheiden, wenn man sich scheiden lässt, wenn man sich trennt und dann eben das Konto auch trennt, dann ist es ganz eindeutig, die Hälfte kriegst du, die andere Hälfte krieg ich. Und damit ist da dieses Thema schon mal vom Tisch.
Ja, und was auch für uns wichtig war, also das heißt, es ist noch nicht wichtig, aber sollten wir Kinder kriegen, würden wir dieses Modell eben genauso durchführen. Und was ich finde, was da auch richtig sinnvoll ist, ist, dass man halt nicht verführt ist, für sich selber zu arbeiten. Ne? Also das ist jetzt bei uns nicht so ein Thema, weil wir beide nicht so ehrgeizig sind in diese Richtung. Aber man ist halt nicht so geil, ich verdiene so viel und ich verdiene so viel und davon kann ich mir ganz viele Fun-Sachen kaufen oder was auch immer, sondern man arbeitet immer in erster Linie für die Kinder oder für die Familie und es ist halt dann auch nicht so dieses Thema, das ist von Papa bezahlt oder von Mama bezahlt, sondern das wird von beiden bezahlt, es gibt kein so und so, das ist so the breadwinner, weil eben, das haben wir ja schon besprochen, the breadwinner kann es nur geben, wenn es jemanden gibt, der den ganzen anderen Kram macht. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen dann an die Kinder, die es ja auch irgendwie mitbekommen.
Richtig.
Dass man sagt, hey, so das beides ist gleich viel wert.
Genau.
Ja. So, und wir machen das ein bisschen abgewandelt, eben weil wir noch keine Kinder haben. Wir haben, seit wir zusammen sind, ein gemeinsames Konto. Also schon, da haben wir noch zu Hause gewohnt. Und das
nee, das stimmt nicht, seitdem wir zusammengezogen sind.
Echt?
Ja.
Na okay, aber auf jeden Fall sehr, sehr, sehr früh.
Also seit 2017 haben wir das.
Ja. Und das fand ich auch immer super praktisch. Da haben wir hauptsächlich am Anfang die Miete von bezahlt und irgendwann haben wir angefangen, auch so Essensgeld darauf zu überweisen, also für Einkäufe und sowas.
Das haben wir von Anfang an gemacht. Wir haben dann irgendwann angefangen, auch so
ein bisschen Spaßpuffer.
Spaßgeld quasi, darüber zu, also Sachen wie Kino oder was gibt es auch?
Essen Döner gehen, oder sowas, was Döner wir früher holen, mit 17, 18 gemacht haben.
Ein bisschen Geld für Feiern gehen.
Ja.
Das haben wir dann alles vom Gemeinschaftskonto bezahlt und dann darüber hinaus hat dann jeder noch ein bisschen sein eigenes Geld gehabt. Und das machen wir immer noch.
Das machen wir immer noch, aber ein bisschen abgewandelt. Erstmal sparen wir mittlerweile zusammen und zwar nicht wenig. Also ich spare deutlich mehr auf unserem gemeinsamen Konto als jetzt einzeln. Und was wir auch machen, ist, dass wenn, bei uns schwankt das so ein bisschen, das liegt auch daran, dass wir beide natürlich noch lange in Ausbildung und sowas waren, aber es hat immer sehr geschwankt, wer gerade mehr verdient hat. Und wir haben dann immer dafür gesorgt, dass das für den anderen keinen Nachteil gibt, beziehungsweise dass das ausgeglichen wird. Erstmal hatte das bei uns einfach was damit zu tun, dass wir gesagt haben, wir möchten für den anderen da sein sozusagen, auch in finanzieller Hinsicht. Wir möchten das unterstützen, dass der andere zum Beispiel gerade an einem Punkt in seiner Ausbildung ist, in der es gerade finanziell ein bisschen eng wird. Und wir wollen dem anderen keinen Stress geben. Und was in unserem Fall dann auch immer der Fall war oder oft der Fall war, ist, dass die Person, die weniger verdient hat, auch tatsächlich ein bisschen weniger gearbeitet hat. Also nicht in allen Fällen, manchmal waren es auch richtig dumme, unbezahlte Praktika oder sowas. Richtig. Aber manchmal ist es dann eben so, dass man, ja, keine Ahnung, gerade auf Teilzeit runtergeht oder nur Werkstudi ist oder was auch immer. Also es ist natürlich super individuell, aber dass man dann natürlich auch mehr Arbeit zu Hause leistet und dass das dann nicht unbedingt bedeuten soll, dass die Person dann viel weniger zu viel. Also wir wollten einfach, dass auch die Person, die vielleicht dann zu Hause gerade mal viel mehr im Haushalt übernimmt und der anderen Person voll den Rücken frei hält und der anderen Person ganz viel ermöglicht, dass die jetzt nicht unbedingt schlechter dasteht. Und deswegen haben wir das dann immer ein bisschen prozentuell angepasst, wie es gerade so ging. Aber wichtig war einfach immer, dass unser Hauptleben, unsere Hauptausgaben, auch unser Hauptfun geht immer von dem Gemeinschaftskonto ab, weil wir damit einfach besser gefahren sind, auch vom, ach, einfach so nervige Sachen wie so aufteilen und hin und her überweisen und sowas.
Der eine hat den Einkauf gezahlt, der andere dafür den und das Essen gehen, das muss man sich dann immer im Kopf behalten. Ja, das wollten wir uns sparen und da hat man auch eine gute Übersicht, was man so im Monat ausgibt als Paar, was so die Kosten sind, die man benimmt und ja, mittlerweile haben wir auch, also relativ schnell haben wir auch die anderen Paare in unserem Freundeskreis davon überzeugt, dass das ganz sinnvoll ist. Ich wüsste jetzt gar niemanden, der nicht auch ein Gemeinschaftskonto hat. Genau, und das scheint sich einfach gelohnt zu haben oder scheint sich einfach bewährt zu haben.
Ja, finde ich auch. Ich finde auch so für Geschenke für andere und sowas ist dann ja oft auch was man irgendwie zusammen bezahlt, zumindest wenn man wie wir so ein gemeinsamen Freundeskreis auch hat. Deswegen, dafür finde ich das auch super praktisch. Okay, hast du noch was hinzuzufügen? Das war so aufregend. Also erste Folge ist bestimmt noch nicht so rund, wie man sich das vielleicht wünscht.
Nee. Was wir nicht im Ehevertrag geregelt haben, ist, wer den Hund bekommt.
Den kriege ich.
Und das müssen wir dann vielleicht nochmal nachtragen oder sie testen, was sie lieber möchte.
Das ist ganz klar, sie möchte zu mir lieber. Weil ich kümmere mich auch viel mehr um sie, weil ich gehe mittags mit ihr raus und du immer nur morgens und abends. Und morgens und abends sind ihre Hassrunden.
Glaubst du?
Das weiß ich, weil sie mag morgens nicht aufstehen und abends mag sie nicht ins Dunkle.
Das ist richtig, aber sie hat dann den großen Beschützerpapa an ihrer Seite und fühlt sich dann ganz wohl.
Ich bin auch Beschützer.
Ja, aber abends gehst du ja nicht mit ihr raus.
Ja, das stimmt. Weil da sind so gruselige Leute in unserer Gegend.
Sehr gruselig. Falls ihr noch Fragen zum Thema Ehevertrag habt,
fragt nicht uns.
Fragt euren Notar. Falls ihr Themenvorschläge habt für uns, was interessiert euch, was bewegt euch, worüber sollen wir mal was machen, was recherchieren und euch hier ins Mikrofon sprechen, schreibt uns gerne.
Ja, wir haben eine E-Mail-Adresse, die steht in der, wie heißt denn das
hier? In den Shownotes.
Shownotes, oh, ja, ich muss noch üben, merkt man. Wir haben eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr auch uns Anregungen schicken. Bitte schickt nicht so viele Hasskommentare, die kriege ich schon genug. Ich setze mal darauf, dass das hier jetzt mal ein Safe Space wird.
Positives Feedback, darüber freut sich Vanessa auch auf ihrem Insta-Kanal.
Ich komme damit zurecht, dass ich auch immer blöde Kommentare kriege. Aber es ist auch mal schön, sich einfach das von der Seele zu reden, ohne dass man so, weißt du, so...
Von den Blauherzen-Menschen.
Das auch, ja, das sind die schlimmsten. Aber naja, auf jeden Fall, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dir?
Auch. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben.
Du bist ultra aufgeregt. Wenn ihr gesehen hättet, wie Lukas hier sitzt, der hat sich so seine Finger kaputt geknibbelt. Da müsste jetzt erstmal eine Maniküre gemacht werden.
Habe ich noch einen Gutschein.
Ich hoffe, das hat man nicht gehört auf dem Mikrofon. Wenn ihr die ganze Zeit im Hintergrund so ein Mäusegeräusch hört, das war Lukas, der nervös mit seinen Fingern gezuppelt hat. Eigentlich ist das meine Aufgabe.
Naja, Rollentausch.
Ja, okay. Also was wird euch hier die nächsten Woche erwarten? Es wird einmal die Woche eine neue Folge geben.
Oh, verspreche nicht so viel.
Doch, das verspreche ich jetzt, weil ich muss mich auch selber accountable halten. Es wird um Themen wie Politik, Psychologie und unsere Beziehung gehen. Meistens eine Kombi aus allen drei Sachen. Da werden so Themen wie Care-Arbeit mit Sicherheit auch nochmal detaillierter aufgegriffen werden. Sowas wie Streit in der Beziehung.
Und natürlich gibt es auch noch die große Radsportfolge, auf die freut sich Vanessa
Radsportfolge, richtig. Die haben wir natürlich auch noch. Das war Lukas' Einstiegskriterium. Er hat gesagt, ich mache nur, wenn ich eine Radsportfolge machen darf. Das kommt dann.
Ich weiß aber gar nicht, ob wir uns überhaupt vorgestellt haben.
Vorgestellt?
Naja, was wir so machen und wer wir so sind.
Ja, stimmt. Möchtest du noch mal 2 Sätze zu dir sagen?
Ich?
Ja.
Zu mir?
Ja.
Hi, ich bin Lukas. Ich habe mir jetzt 35 Minuten lang zugehört. Wie Vanessa schon gesagt hat, brauche ich meine Ausbildung zum Psychotherapeuten. Dafür habe ich vorher natürlich Psychologie studiert. Mittlerweile läuft das ein bisschen anders. Aber ich habe noch das alte Modell gemacht und bin jetzt in meiner Ausbildung und arbeite zurzeit in Hamburg bei einer größeren Stiftung im Bereich der ambulanten Sozialpsychiatrie. Das heißt, wir unterstützen da Menschen in ihrem Alltag, die psychische Erkrankungen haben, die ihren Alltag nicht alleine bewältigen können. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und in ein paar Wochen fange ich einen neuen Job in einer Entzugsklinik in Norddeutschland an. Darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Das ist Teil meiner Ausbildung. Da muss man bestimmte Praktika absolvieren. Ansonsten beschäftige ich mich gerne mit Radsport, Fußball, Taktik. Und ansonsten gehe ich gerne mit meinem Hund raus. Verbringe auch Zeit mit Vanessa ganz gerne meistens.
Meistens.
Und wir sind viel und gerne in der frischen Luft.
Und gerne in Schottland.
Richtig, da wollten wir gerne hin, da haben wir zusammen studiert. Da wollen wir gerne wieder zurück, sobald ich fertig bin mit meiner Ausbildung. Dauert wohl noch ein Weilchen, aber wir sind da zuversichtlich und nutzen momentan auch jede Chance, da irgendwie wieder hinzukommen. Das heißt, wenn ihr auch eine große Schottland-Folge haben wollt,
schreibt uns.
Schreibt einen Daumen hoch.
Schreibt uns für eine große Schottland-Folge.
Die große Schottland-Folge, vielleicht können wir euch auch von dem Land und den Leuten überzeugen. Aber jetzt stell doch dich nochmal kurz vor.
Ich mich nochmal vor. Ja, also ich denke, die meisten werden hier sind, weil sie mich von Insta kennen. Das heißt, ihr wisst schon einiges über mich. Lukas macht, was er beruflich macht, auch privat. Jemand mit psychischen Erkrankungen betreuen. Meine Therapeutin und meine Psychiaterin fragen mich jedes Mal, und wie geht ihr Ehemann damit um? Gar nicht. Der ist viel zu distanziert, der Blödmann. Der kann das sehr gut trennen. Also klar, der hört mir auch sehr viel zu, aber der macht nie selten den Therapeuten bei mir. Außer wenn wir uns streiten, dann macht er immer so, Vanessa, gewaltfreie Kommunikation, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das habe ich noch nie gesagt, gewaltfreie Kommunikation. Du sagst immer, bitte in Ich-Botschaften und solche Sachen.
Richtig.
Ja, habe ich keinen Bock drauf. Ich will auch mal sagen, du Arschloch.
Kannst du auch machen, aber es bringt uns nicht voran.
Das stimmt, aber manchmal möchte man ja auch einfach auf der Stelle gegen dein Schienbein treten.
Nee, das ist einfach nur die Hysterie der Frau.
Sag mal, gleich kommt noch eine große Misogyn-Ehemann-Folge.
Der große Shitstorm.
Ja, der kann hier schon mal, die ersten Shitstorm hast du schon mal eingesagt.
Du kannst jetzt erstmal weiter dich
vorstellen. Okay, ich stelle mich vor. Zu schießen. Also, ich hatte eine Essstörung, eine Depression und habe ADHS. So viel zu den psychischen Erkrankungen. Das macht mich natürlich aber nicht aus, sondern das ist nur Teil von der großen ganzen Reise, die mich bisher hergeführt hat. Ich bin ein bisschen älter als Lukas. Ich bin schon 28. Du auch?
Nee, ich werde 28.
Ja, stimmt.
Ich wollte nochmal feststellen, dass ich nicht Psychologie studiert habe, weil meine Frau komisch ist, sondern das war
kam nicht erst klar, danach, ja.
Dass das so ist. Das kam erst danach.
Vielleicht hast du es schon geahnt. Vielleicht
bin ich auch schuld, aber das weiß ich nicht.
Ja. Unser, also mein Stiefvater, Psychologen-Stiefvater, sagt, man darf Schuld nicht sagen. Schuld ist ein ganz blödes Konzept.
Ja, der hat aber nur A und O Psychologie gemacht.
Naja, also ich habe Politikwissen. Ich habe ganz kurz, hat Lukas ja schon angeteasert, Jura studiert. Das hat mir aber nicht bekommen, weil ich war das erste Mal nicht die Beste in meiner Klasse und habe da sehr drunter gelitten. Nee, ich hatte auch nicht so Lust auf eine 70-Stunden-Woche. Das hat mich damals schon überfordert und ich hatte rückblickend damals schon meine erste sehr, sehr schlechte Episode, was meine mentale Gesundheit angeht, aber es hat niemand erkannt, inklusive mir. Deswegen habe ich dann einfach aufgehört und Politikwissenschaft studiert. Und man muss sagen, ich hatte da sehr großen Spaß dran. Ich habe das sehr gerne gemacht, auch weil ich gut darin war und Leistung gibt mir immer das Gefühl, ein guter Mensch zu sein. Daran arbeite ich noch. Und dann habe ich Medien und Kommunikation in Schottland studiert. Und
daran arbeitest du noch, dass diese Überzeugung nicht mehr dasteht, dass du nicht daran, dass du arbeitest, dass du noch mehr Leistung bringst.
Ja, ich weiß.
Das wollte ich mal klarstellen für unsere Hörer. Wenn Vanessa komische Sachen tagt, versuche ich das rechtzeitig einzuordnen. Wenn mir das entgeht, schreib mir bitte. Dann
komische Glaubenssätze, meinst du?
Ja, bitte.
Ja, ich weiß. Ich arbeite dann, das macht er zu Hause auch immer. Naja, dann habe ich Medien und Kommunikation studiert und danach wollte ich PR-Beraterin werden und hatte dann einen Job mit ganz vielen netten Mädels in meinem Alter und habe dann nach ungefähr einem halben Jahr einen absoluten Ultra-Breakdown bekommen, neudeutsch Burnout. Aber der Psychologe wird euch sagen, es gibt eigentlich kein Burnout, das sind nur ein Haufen Symptome, die eigentlich eine Depression sind.
Richtig.
Ich hatte dann auf jeden Fall eine ganz schlechte Phase und musste diesen Job wieder aufgeben und habe dann ganz viel Therapie gemacht, unter anderem, weil Lukas gesagt hat, so, es reicht mir jetzt mit dir, du gehst jetzt zur Therapie oder ich schlepp dich dahin. Und das war wichtig, dass er das gemacht hat. Und dann bin ich zur Therapie und die hat mir auch sehr geholfen. Und das mache ich jetzt auch immer noch, seit 2 Jahren ungefähr. Und habe dann festgestellt, dass viele Dinge außerhalb meiner, wie heißt das? Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür, dass mich so 9-to-5-Jobs mit ganz vielen Menschen so doll stressen und dass ich sehr viel Freiheit für mich brauche.
Das hat in dem Fall mit der ADHS-Erkrankung zu tun.
Richtig.
Das betrifft
fast
alle.
Viele ADHS-Menschen, denke ich. Ja, das denke ich auch. Und habe mich dann immer weiter kennengelernt und habe auch so ein bisschen von meinen ganzen schlechten Glaubenssätzen losgelassen und habe mich dann getraut, das zu machen, worauf ich eigentlich Lust habe. Und das ist, surprise, gar nicht mal Karriere machen, sondern kreativ sein und Wissen aufnehmen und vermitteln. Und habe dann nochmal ein Studium angefangen, weil ich mich ein bisschen in der akademischen Welt gesehen habe und auch vielleicht immer noch sehe. Und mit so einem PhD liebäugel, also mit einer Doktorarbeit. Da bin ich aber noch nicht, denn ich bin noch mitten in meinem zweiten Master. Ich mache Friedens- und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Das ist ein ganz cooler Studiengang. Wir können auch mal eine große Studiengang-Folge machen.
Eine große Wargame-Folge.
Lukas hat Studien gehasst. Der hat richtig krass Prüfungsangst. Darüber gibt es auf jeden Fall noch.
Auf gar keinen Fall.
Doch.
Ich muss nur noch eine Prüfung schaffen in meinem Leben und deswegen...
Darüber reden wir noch.
Rede ich nicht mehr darüber.
aber ich mochte das sehr gerne und habe nebenbei angefangen mit Insta, eben auch, weil ich eine Zeit lang nicht arbeiten durfte und hatte dann da ein bisschen... Langeweile haben das dann in Insta geschickt und jetzt mache ich das. Das macht mir großen Spaß. Und jetzt machen wir das hier.
Schauen wir mal, ob das Spaß macht auf Dauer.
Mit dem Podcast?
Mhm.
Ja, schauen wir mal, ob sich das jemand anhört. Aber wir haben uns gesagt, wir ziehen das durch, ein paar Monate. Egal, ob das jemand hört oder nicht. Wir werden es erstmal testen. Und wir hoffen, dass wir euch...
als Hörende gewinnen konnten.
Nein.
Was? Achso.
Du solltest sagen, dass wir euch eine gute Zeit machen können und dass ihr was gelernt haben.
Ja, hoffentlich habt ihr noch nicht weggeschaltet und ihr hattet eine halbwegs passable Zeit und schaltet nächste Woche wieder rein.
Meine Güte, wie kann man denn so schlecht und reden halten?
Mach's besser.
Tülü. Du hast auch noch eine Abschluss.
Ciao mit V.